Willkommen zurück zu Kinder fit fürs Leben. Wir werden jetzt über das Thema sprechen, vor dem ihr euch graut oder vielleicht auch der Grund dafür ist, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Wir werden über Teenager und über Pornografie sprechen. Eines der schwierigsten Themen da draußen ist die Erkenntnis, dass es Dinge gibt, die auf uns zukommen und wir wollen unsere Kinder davor schützen. Die Herausforderung ist, wie schützen wir unsere Kinder vor Dingen, vor denen wir nicht einfach eine Tür zuschlagen oder ein Schloss anbringen können? In unserem Haus im Staat Washington haben wir eine Alarmanlage und Türriegel. Wenn wir also nachts schlafen gehen, sind wir wenigstens körperlich sicher. Aber die Herausforderung, die wir haben, ist, dass die Dinge, die unseren Kindern am meisten schaden, jetzt und in Zukunft in ihren Beziehungen oder in ihrer Intimität, Dinge sind, die wir einfach nicht abschließen können. Selbst wenn man glaubt, dass man die besten Vorkehrungen treffen und eine Umgebung schaffen kann, in der sie keinen Zugang zum Internet haben, habe ich viele Teenager getroffen, die mit Pornografie zu kämpfen haben, weil ein Freund ihnen ein Bild gezeigt hat oder sie finden zufällig etwas. Wir leben in einer Welt, in der ihr Charakter, ihre Sexualität und ihre Beziehungen ständig angegriffen werden. Einer der Verse, die wir immer wieder verwenden, lautet: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich liebe Legos. Ich bin ein Lego-Fan. Ich hatte sie schon als Kind. Als wir also nach Wegen suchten, um mit den Kindern in unserem Jugendprogramm zu kommunizieren, boten Legos eine tolle Lösung. Dies repräsentiert eine statistische Lebenszeit. Hier sind 80 Blöcke. Einige von euch werden jetzt sagen, na, das ist aber kein langes Leben. Nun, es ist ein statistisches Leben. Jede dieser Farben steht also für ein anderes Alter. Die roten Blöcke hier sind etwa im Alter eines Teenagers, 14, 15 Jahre alt. Häufig ist es eine wichtige Aufgabe im Umgang mit unseren Teenagern, dass wir ihr Leben als Ganzes betrachten. Wie sieht das Leben aus? Also legen wir alle Bausteine hin und bauen sie Jahr für Jahr auf. Woran erinnern Sie sich aus der Zeit, in der Sie geboren wurden? Wo haben Sie gelebt? Hatten Sie Geschwister? Wie sah das Haus aus? Gibt es irgendwelche lustigen Geschichten über Sie als Kind? Also all diese Dinge aus dem ersten Jahr. Sie erinnern sich nicht daran, aber es gibt Geschichten oder Bilder. Zweites Jahr, drittes Jahr. Man fängt an, ihre Geschichte zu erzählen. Das Interessante daran ist, dass es im Laufe der Geschichte einige wirklich gute Erinnerungen gibt. Es gibt ein paar lustige Geschichten, tolle Haustiere und Dinge, die sie lieben. Aber bevor ihre Geschichte so richtig lang wird, schleichen sich ein paar Dinge in ihre Geschichte ein. Es gibt Geschichten von Verlusten. Da stritten sich Papa und Mama und sie konnten sie nicht davon abhalten. Im Alter von 8 Jahren erinnern sie sich daran, dass sie in der Schule waren und mit allen anderen Kindern nickten, wenn der Lehrer etwas erklärte, obwohl sie es gar nicht verstanden. Sie erinnern sich, dass sie sich dumm vorkamen. Sie erinnern sich daran, wie sie gehänselt wurden. Sie erinnern sich an ihre erste Erfahrung mit dem Tod. Und bevor sie allzu weit im Leben gekommen sind, hat sich bei den meisten Kindern, mit denen wir zu tun haben, eine Menge an Dingen angesammelt, die sie bereuen. Sie haben Fehler gemacht und sie haben auch erkannt, dass man anderen Menschen nicht trauen kann. Wir bitten diese Kinder also, den Turm bis zum 16. Lebensjahr zu bauen. Und dann legen wir all die anderen Jahre obendrauf. Und wir stellen eine ganz einfache Frage. Wie viel von dem, was hier unten passiert ist, wollt ihr für den Rest eures Lebens beibehalten? Wie viel von den Vertrauensproblemen, den Freundschaften oder den Gedanken über sich selbst sollen alles andere bestimmen? Sicher, man kann die Vergangenheit nicht loswerden, aber will man für den Rest seines Lebens in der Vergangenheit leben? Der Grund dafür ist, dass die meisten Kinder, mit denen wir zu tun haben, also wenn Satan sie dazu bringt, in bestimmten Bereichen ihres Lebens aufzugeben, haben wir ein Leben lang keinen Einfluss mehr. Ein Beispiel. Ich frage viele Jugendliche, und das ist wirklich frustrierend und peinlich für einige von ihnen, aber ich frage sie, wie viele von euch glauben, dass ihr irgendwann in eurem Leben jemandem vom anderen Geschlecht treffen werdet? Euer Herz wird verrückt spielen, ihr werdet euch in seiner Nähe seltsam fühlen und ihr werdet sein Herz erobern und zusammen sein, bis der Tod euch scheidet. Wie viele von euch glauben, dass das eure Zukunft ist? Die meisten Teenager sagen mir, das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Ich erlebe weinende Mädchen, die mir sagten, ich glaube nicht, dass ich jemanden finden kann, der mich wirklich kennt und wirklich liebt. Ich habe Kinder, die mir sagten, ich glaube nicht, dass ich sagen kann, dass ich verheiratet sein kann, bis dass der Tod uns scheidet, denn das kann kaum jemand. Ehen von Menschen, die sie bewundern, denen sie vertrauen, scheitern. Und die Kinder denken, wenn die scheitern, warum sollte ich glauben, dass ich es besser machen kann? Ich habe Jugendliche gefragt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Ehe erfolgreich ist oder dass sie in der Scheidung endet. Und sie sagten mir, dass die Chancen 50-50 stehen. Ein Münzwurf. Ein Münzwurf für eine der wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens. Es könnte klappen oder auch nicht. Die genaue Scheidungsstatistik liegt bei 50-50, egal ob man in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde ist. Die Erfolgsaussichten sind etwa 50-50. Das Faszinierende ist, dass man, wenn man die Zahlen genauer untersucht, findet man heraus, dass es hier um alle Ehen geht. Aber wenn man sich nur auf Ehen konzentriert, die zum ersten Mal geschlossen wurden, sogenannte Bundesehen, also eine Ehe, die vor Gott geschlossen wird, indem man um Gottes Segen bittet. Diese Ehen haben eine Erfolgschance von über 70% plus. Das Problem ist, dass manche Menschen heiraten, sich scheiden lassen, wieder heiraten, sich wieder scheiden lassen. Wir nennen es dann Mehrfachehen und Mehrfachscheidungen. Das trübt die Statistik. Aber bei diesen Bundesehen, vor Gott geschlossen, da ist die Chance auf Erfolg groß. Aber wissen Teenager das? Nein. Und viele der Beweise, die sie finden, sind wirklich negative Ehen. Und das ist die Herausforderung, wenn wir über Pornografie sprechen und man ein 16- oder 14-jähriges Kind hat, das nicht glaubt, dass es in Zukunft heiraten wird. Wie werden sie ihre Sexualität jetzt leben? Die Idee dahinter ist, dass sie in ihrem Leben niemanden finden, mit dem sie verbunden, emotional und intim sein können. Also werde ich das Beste tun, was ich eben finden kann. Also einer der wichtigsten Punkte, die wir von Anfang an betonen, ist, dass wir anfangen müssen, über positive Ehen zu sprechen. Und was die Sexualität angeht, müssen wir, anstatt gegen die Sexualität zu sein, verstehen, dass Gott eine sexuelle Verheißung gibt. Gott hat etwas Gutes für diese Kinder auf Lager. Wir haben schon oft über diesen Prozess der Einführung gesprochen. Was ich an diesem Prozess so toll finde, ist, dass er uns dazu anregt, darüber nachzudenken, wie wir unsere Kinder von klein auf lehren und erziehen müssen und wie wir sie betreuen können, wenn sie älter werden. Und wir müssen Wege finden, um von äußerer Motivation zu innerer Motivation zu gelangen. Das Wichtige bei allem, was man den Kindern beibringt, ist, dass man früh anfängt und es dann weiter ausbaut. Ich möchte euch eine Frage stellen. Eltern stellen mir diese Frage oft, aber ich möchte euch zuerst ein Beispiel geben. Wie viele von euch haben mit euren Kindern das Gespräch über Zähneputzen geführt? Das Zahnputzgespräch. Ein spezielles Gespräch, bei dem die Mutter mit ihrer Tochter auf ein spezielles Mädchenwochenende gefahren ist, um über das Zähneputzen zu sprechen. Und bei dem ihr einen Zahnputzpakt geschlossen habt und vielleicht ein kleines Andenken bekommen habt und eine Verpflichtung zum Zähneputzen und zum Sauberhalten der Zähne für den Rest eures Lebens eingegangen seid. Und auch die Väter und Söhne gingen auf das spezielle Vater-Sohn-Zahnputzwochenende. Und ihr habt über Zahnbelag, Zahnfleischentzündungen und all die anderen Mundkrankheiten gesprochen. Und ihr habt euch verpflichtet, auf eure Zähne aufzupassen. Wie viele von euch hatten dieses Zahnputzgespräch? Klingt schräg, oder? Denn mit dem Zähneputzen fängt man bei den Kindern schon sehr früh an. Man tut es für sie und wenn sie älter werden, können sie es ein bisschen selbst tun, aber man ist immer noch verantwortlich. Und wenn sie noch älter werden, sorgt er dafür, dass sie es auch tun, bis sie Teenager sind. Und manchmal lässt die Mundhygiene im Teenageralter nach. Und plötzlich muss man sich wieder darum kümmern und fragen, hast du dir die Zähne geputzt? Und sie sagen ja. Und dann musst du die schlimmen Worte, beweise es, sagen. Und sie hauchen euer Gesicht an und ihr sagt, geh Zähne putzen. Dann ist es ein fortlaufender Prozess. Etwas so Einfaches wie Zähneputzen ist kein einmaliges Gespräch. Und warum denken wir, dass Sexualität oder der richtige Umgang mit dem Computer es sein sollte? Das Gespräch, das ergibt für mich keinen Sinn. Wir plädieren dafür, dass ihr schon in jungen Jahren damit anfangt, den Kindern etwas über den Körper beizubringen und ihnen die Grundlagen zu vermitteln. Und wenn die Teenager in das Alter kommen, in dem sie der Bedrohung der Pornografie ausgesetzt sind, sollten wir sie über Dinge wie gute Bilder und schlechte Bilder aufklären. Es gibt ganze Bücher darüber. Das Geheimnis ist, wir müssen ihnen auf ihrem Weg etwas beibringen. Und zusätzlich müssen wir sie dazu animieren, selbst immer mehr Verantwortung zu übernehmen. Das Ding ist, sobald sie euer Haus verlassen, werdet ihr nicht mehr in der Lage sein, zu entscheiden, was sie online betrachten. Sie werden es selbst in der Hand haben. Und wenn sie keine eigenen Entscheidungen treffen können und nur den Online-Angeboten ausgeliefert sind, werden sie zu Sklaven dieser Angebote. Wir wollen Freiheit für unsere Kinder und deshalb müssen wir sie unterrichten. Wir müssen coachen, wir müssen Mentoren sein, wir müssen Beispiele geben, wir müssen diesen unbequemen Raum betreten. Wenn Sie keine Kontrolle über den Ausknopf haben, wer hat sie dann? Wer? Und für die Jugendlichen, die hier sind, ich finde es toll, dass ihr hier seid. Denn mein Ziel ist es, dass ihr Freiheit bekommt, dass ihr erkennt, dass eure Freiheit wichtig ist. Wir sind nicht hier, um euer Leben zu ruinieren. Wir wollen, dass ihr ein Leben in Freiheit führen könnt und nicht von irgendeinem Gerät abhängig seid. Okay, viele Eltern, mit denen wir gesprochen haben, sagten, oh, wir wollen mit unseren Kindern über Pornografie sprechen, aber es endet immer im Streit. Wenn wir sagen, du darfst das nicht sehen, sagen die Kinder, es ist gut. Und dann streiten wir uns und sagen, das ist nicht gut. Und dann streiten wir und streiten und streiten. Was wäre, wenn es einen Weg gäbe, darüber zu sprechen, was pornografisch ist und was nicht? Ein Beispiel, das ich nenne, ist, dass wir über Form und Funktion gleichermaßen sprechen müssen. Die Form ist die Gestalt oder das Design, das es annimmt. Wenn also jemand ein Video von sexuellen Begegnungen aufnimmt, ist die Form eine sexuelle Begegnung. Und die Funktion dient der sexuellen Anregung, der Erregung. Form und Funktion sind also pornografisch. Macht das Sinn? Das Problem, das wir haben, ist, dass in unserem Gehirn manchmal etwas durcheinander gerät. Stellt euch vor, ihr habt einen Bademodenkatalog. Dieser Katalog enthält Bilder von Frauen in Badeanzügen. Und es gibt eine Beschreibung des Badeanzugs, aus welchen Materialien er besteht, und natürlich gibt es auch Preis- und Bestellinformationen. Es ist also ein Katalog mit Bildern, dessen Funktion für eine Frau darin besteht, Bademode zu bestellen oder sich über die Models lustig zu machen und zu sagen, dass sie nicht echt sind. Dazu wird er von Frauen benutzt. Wenn ihr das aber versteckt im Zimmer eures 10-jährigen Sohnes gefunden habt, hat sich dann die Form verändert? Hat sich die Funktion geändert? Wer hat sie verändert? Er selbst. Und das ist fast noch eine größere Herausforderung für mich, denn wir leben in einer Welt, in der Dinge, die eigentlich nicht sexuell sein sollten, von den Menschen sexualisiert werden. Die Herausforderung, die ich uns stelle, ist, dass wir nicht nur darüber reden müssen, was als Pornografie gilt, sondern auch darüber, was wir tun, um Menschen zu erniedrigen und sie zu Objekten zu machen. Und darüber zu sprechen, ist viel schwieriger, oder? Ich liebe diese Idee. Also, wart ihr jemals in Florenz und habt die David-Statue gesehen? Ist diese Statue pornografisch? Es ist eine nackte Statue von David. Also die Form ist eine nackte Marmorstatue. Aber was ist ihre Funktion? Als ich es sah, kam es mir zumindest nicht pornografisch vor. Ich dachte nur, wow, es ist erstaunlich, dass ein Künstler so etwas tun kann. Bei mir hat es keinen negativen Eindruck hinterlassen. Aber für manche Menschen könnte es ein Auslöser sein und unpassend für sie sein. Diese Diskussion ist wirklich hilfreich für uns, vor allem für unsere Kinder, wenn sie sich der Art und Weise bewusst werden, wie Marketing eingesetzt wird. Warum wird genau das Bild verwendet, um jenes zu verkaufen? Sie haben eine bestimmte Funktion übernommen und sie übertragen sie, weil sie wissen, dass wir schlechtere Entscheidungen treffen, wenn wir erregt sind. Wir treffen impulsive Entscheidungen, wenn wir erregt sind. Das Thema Form und Funktion ist also eine fantastische Diskussion, die ihr mit euren Kindern führen könnt. Eine der Studien, die ich mag, also es ist schwer, über Pornografie zu forschen, besonders über Minderjährige und ihre Nutzung von Pornografie. Aber Barna Research aus den USA und einige andere Missionswerke, darunter Covenant Eyes, haben sich zusammengetan, um das Pornophänomen zu untersuchen. Sie befassten sich mit Teenagern, mit jungen Erwachsenen und mit Jugendpastoren. Sie befragten erfahrene Pastoren in der Gemeinde und Kinder außerhalb der Gemeinde. Und die Ergebnisse sind zum Teil verblüffend. Wenn ihr euch dieses Diagramm anseht, seht ihr die Häufigkeit des Konsums. Die Spitzenreiter, auf die ich mich konzentriere, sind Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren. Etwa 49% stoßen mindestens ein- oder zweimal pro Monat darauf. Das heißt nicht, dass sie es suchen, sie stoßen einfach darauf. Wenn Sie also im Internet surfen, sehen Sie etwas, das Ihnen unangemessen oder überraschend erscheint, und wenn Sie auf einen verlinkten Hashtag klicken, ist der Hashtag zwar angemessen, aber die Leute wissen, dass auf die Hashtags geklickt wird, also fügen Sie vielleicht Bilder oder Inhalte ein, die unangemessen sind. Etwa 37% der Jugendlichen suchen mindestens ein- oder zweimal pro Monat danach. Das ist eine gewaltige Menge. Aber es scheint, dass diese Zahlen bei jungen Erwachsenen dramatisch ansteigen. Die nächste Grafik zeigt dir den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Sie bezieht sich auf eine breite Altersspanne, also die 13- bis 24-Jährigen. Hier geht es um Männer, die nicht praktizierende Christen sind. Etwa 72% von ihnen betrachten sich als regelmäßige Pornonutzer. 72%. Bei den praktizierenden christlichen Männern im Alter von 13 bis 24 Jahren sind es nur noch 41%. Aber das ist immer noch eine hohe Zahl. Das ist eine hohe Zahl von Jungen, die mit einer Sucht zu kämpfen haben, die ihnen nicht gut tut. Sie distanzieren sich immer mehr von anderen Menschen und fühlen sich einsam. Es macht sie ängstlicher und depressiver. Das ist frustrierend für sie, aber sie hängen in dieser Welt fest. Bei Mädchen konsumieren etwa 36% der nicht praktizierenden Christinnen im Alter von 13 bis 24 Jahren Pornografie. 36%. Bei den christlichen Frauen sind es nur noch 13%. Ich muss dazu sagen, dass viele Eltern schockiert sind, dass Mädchen Pornografie nutzen. Mich überrascht das nicht, denn es ist offensichtlich, dass Mädchen von unterschiedlichen Seiten unter Druck gesetzt werden, Pornografie zu nutzen. Manche Mädchen, mit denen ich in unserem Programm spreche, werden von den Jungen, mit denen sie in einer Beziehung sind, unter Druck gesetzt, um gemeinsam Pornografie zu konsumieren. Manchmal sind Mädchen so leistungsorientiert, dass sie glauben, dass sie gut sein müssen, wenn sie sexuell aktiv sind. Also benutzen sie Pornografie als Lehrmittel. Die andere Sache ist, dass Mädchen sehr visuell orientiert sind. Jahrelang sagte man, dass Mädchen nicht visuell orientiert sind, sondern nur Jungs. Okay, Instagram. Ist das eine visuelle Plattform? Wer nutzt sie? Mädchen. Snapchat. Auch visuell. Wenn ihr euch einige der beliebtesten Dinge von Mädchen im Teenageralter anseht, wie Manga, japanische oder asiatische Zeichentrickfilme, dann sind diese sehr visuell und viele Mädchen fühlen sich davon angezogen. Deshalb überrascht es mich nicht, wenn Mädchen sie nutzen. Das Problem ist, dass wenn ein Junge zugibt, dass er mit Pornografie zu kämpfen hat, sagen die meisten Leute, ja, Jungs haben damit zu kämpfen und sie nicken mit dem Kopf und suchen vielleicht ein paar Hilfsmittel. Für ein Mädchen ist es viel schwerer zu sagen, ich kämpfe mit Pornografie. Es gibt eine christliche Künstlerin namens Audrey Assad. Sie hat einen Artikel zum Thema Pornografie geschrieben. Es ist ihre Geschichte als Künstlerin, wie sie mit Pornografie kämpfte. Es ist eine wunderbare Geschichte über ihre Person und wie sie ein Leben jenseits der Pornografie gefunden hat, wie sie sich Hilfe holte. Ich möchte sagen, dass es für sie sehr schwer war, Hilfe zu bekommen, denn statt Hilfe zu bekommen, wurde sie bloßgestellt. Wir müssen also unsere Augen offen halten und erkennen, dass es Mädchen gibt, die kämpfen und nicht. Also für sie ist es vielleicht schwieriger, Hilfe zu bekommen. Das ist jetzt wirklich faszinierend. Die gleiche Studie, Pornophänomen, hat versucht herauszufinden, welche Dinge Teenager und junge Erwachsene als grundsätzlich falsch empfinden. Ganz oben auf der Liste stehen Dinge wie etwas zu nehmen, das einem nicht gehört. Eine andere Sache ist eine romantische Beziehung zu einer anderen Person als deinem Ehepartner. An vierter Stelle der Liste steht das Nicht-Recyceln und 71% der Befragten gaben an, dass das meistens oder immer falsch ist. Okay, gehen wir weiter zu Nummer 9. 32% sagten, pornografische Bilder anzusehen. 27% sagten, erotische oder pornografische Inhalte zu lesen. 11 sagten, sexuell explizite Szenen auf dem Fernseher anzusehen. Ich war geschockt, als ich das gelesen habe, denn das bedeutet, wenn man eine Pizza-Party für 100 Teenager veranstaltet und Pizza und irgendeine Art von Getränk anbietet, sei es Wasser oder Limonade oder was auch immer, und man stellt keine Mülltonne zur Verfügung, also es gibt nur einen Mülleimer für die Jugendlichen, in dem sie ihren Müll entsorgen können. Und dann gab es auf dem Bildschirm pornografische Bilder zu sehen. Was denkt ihr, worüber sich die Teenager zuerst beschweren würden? Recycling. Sie wären eher erbost über das Recycling als über das, was auf dem Bildschirm gezeigt wird. Darüber können wir uns ärgern. Aber mal ehrlich, womit haben wir mehr Zeit verbracht? Mit ihnen über Recycling oder über Pornografie zu sprechen? Wie viele Kinder haben von klein auf über Recycling gelernt, wie man Dinge sortiert? Sie konnten fragen, sie konnten sehen, wie man Müll richtig entsorgt. Sie sehen es jeden Tag. Aber über Pornografie wissen sie wenig. Ich glaube, wenn wir darüber reden würden, würden sich mehr Jugendliche Sorgen darüber machen. Deshalb möchte ich das vorantreiben. Google unterrichtet jetzt viele unserer Kinder über Sex. Das geht ganz einfach und anonym im Browser. Kinder hassen es, in Verlegenheit gebracht zu werden. Und Erwachsene auch. Eine Mutter hat uns erzählt, dass ihr Sohn mit Pornografie in Berührung gekommen ist. Und die erste Suche, die er im Browser durchführte, war, wie sollte der Körper eines 10-Jährigen aussehen? Ein 10-Jähriger fragt sich also, wie der Körper eines 10-Jährigen aussehen soll. Seine Frage war, bin ich normal? Ist das eine gute Frage? Die meisten von uns fragen sich das, nicht wahr? Bin ich normal? Geht es mir gut? Und ein 10-Jähriger Junge fragt sich das ständig, weil er das Gefühl hat, nicht normal zu sein. Und als er das bei Google nachgeschlagen hat, was hat Google ihm gesagt? Google hat diese Frage nicht wirklich beantwortet, sondern Google hat ihm sexuelle Inhalte angezeigt. Was ich auch faszinierend finde, ist, dass wir Menschen, wenn wir versuchen, uns zu vergleichen, um herauszufinden, ob wir normal sind, sehr vorsichtig sein müssen, wie wir das tun. Nehmen wir an, ich wähle die National Basketball Association, die NBA, als Vergleich. Also ich gehe zu einem Basketballplatz. In Portland haben wir die Trailblazers, richtig gute Jungs. Und ich stelle mich auf das Spielfeld. Was werde ich entdecken? Ich bin nicht normal. Ich bin zu klein, meine Füße sind zu klein. Ich bin abnormal. Ich kann nicht richtig springen. Alles an mir würde falsch sein, weil ich mich mit einer wirklich kleinen, erlesenen Gruppe von Menschen verglichen habe. Klingt das nicht seltsam? Das würde ich doch nicht tun, oder? Das Kuriose ist, dass Kinder wissen wollen, ob sie normal sind. Es gibt Mädchen, die wissen wollen, ob die Entwicklung ihrer Brüste normal ist. Und es gibt Jungen, die wissen wollen, ob ihr Penis die richtige Größe hat, die er haben sollte. Also fragen sie Google. Und was zeigt Google ihnen? Es zeigt ihnen Bilder von abnormalen Menschen. Frauen, die über die Normalität hinaus entwickelt sind und Männer, die anders entwickelt sind als die meisten Männer. Und dann haben die Jungen und Mädchen den Eindruck, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Und das ist schade und peinlich. Und wir müssen also begreifen, dass wir Google nicht nach wichtigen Dingen fragen sollten. Es kann Spaß machen, Google nach Fakten zu fragen. Aber wenn es um Beziehungen geht, wenn es um unser Körperbild geht, wenn es um unsere Sexualität geht, sollten wir nicht Google verwenden. Lass uns andere Dinge benutzen. 5 Wege, wie Pornos uns verletzen. Wir fangen mit diesem Teil an und beenden ihn im zweiten Teil, denn es gibt eine Menge Details. Und das sind wichtige Dinge, über die ihr mit euren Kindern sprechen solltet. Nummer 1 ist, dass Pornos dazu führen, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann und seinen Fokus verliert. Mit Fokus ist gemeint, dass sie, wenn sie durch eine Gruppe von Menschen gehen, statt Menschen zu begegnen, anfangen, Körperteile zu sehen. Sie fangen an, Objekte der Sexualität zu sehen und nicht mehr die Menschen um sie herum. Sie verlieren die Zeit aus den Augen. Sagen wir, sie machen ihre Hausaufgaben. Es ist eine schwierige Aufgabe und sie wollen sich einfach nur besser fühlen. Also greifen sie zur Pornografie und geraten in eine Spirale, die sie stundenlang in Anspruch nimmt. Und so verlieren sie den Fokus. Sie verlieren all diese Dinge. Und das passiert Tag für Tag. Es ist ein Riesenproblem. Sie können sich verpflichten, es nicht zu tun. Aber sobald sie sich dazu verpflichten, verlieren sie plötzlich den Faden, lassen sich wieder davon einwickeln und sie verlieren den Kampf. Zweitens steigert es den Appetit und verringert die sexuelle Befriedigung. Kinder verspüren ein starkes sexuelles Verlangen. Das ist so eine Sache mit den Hormonen, die durch den Körper strömen. Sie haben damit zu kämpfen. Ihre Aufmerksamkeit wird auf sexuelle Dinge gelenkt. Das Traurige daran ist, sie nutzen Pornografie und Selbstbefriedigung zusammen. Je mehr sie das tun, desto unzufriedener werden sie und umso mehr werden sie in den Drang danach hineingezogen. Es ist, als ob man Durst hat und Salz trinkt und das Salz den Durst nur noch verstärkt. Also, wenn ich mit Teenagern über ihre Sexualität spreche, ist es eine Realität, dass sie diese Triebe spüren. Diese Triebe sind sehr real, aber diese Triebe werden nicht befriedigt. Diese Triebe lassen sich nicht befriedigen. Das Schwierige bei Teenagern ist, dass sie alles gelöst haben wollen. Und was wir sagen müssen, ist, dass es nicht durch Pornografie gelöst wird. Das wird es nur verstärken. Die Zeitschrift GQ hat einen Artikel veröffentlicht, den ich faszinierend fand. Sie untersuchten verschiedene Dinge auf Reddit. Sie untersuchten unterschiedliche Gruppen von Menschen, die süchtig nach Pornografie waren und suchten nach diesen Trends. Der Grund, warum ich GQ verwende, vor allem wenn ich mit Kindern spreche, also GQ heißt Gentleman's Quarterly, es ist kein Pornomagazin. Es ist ein Modemagazin für Männer. Es wird nicht in einem religiösen Kontext geschrieben. Aber dieser Leitartikel in GQ fasst zusammen, dass es für Männer besser wäre, keine Pornografie zu benutzen. Das ist nichts Religiöses, sondern nichts anderes als die Aussage, dass es für Männer besser wäre, sie nicht zu konsumieren. Einer der Gründe, die sie nennen, ist, dass Pornografie einen sogenannten Coolidge-Effekt hat. Der Coolidge-Effekt bedeutet, dass je mehr Pornos man konsumiert, der Geschmack immer abartiger wird. Was früher erregend war, ist es heute nicht mehr. Und man fängt an, sich Dinge anzusehen, die immer krasser und krasser sind. Und was die Pornografie anrichtet, ist, dass wenn die Eltern oder die Ehefrau die Pornografie auf dem Computer entdecken, total schockiert sind über das, was sich angeschaut wird. Und sie sind angewidert von dem, was sie gesehen haben. Wenn es dann zu einer Konfrontation kommt, hat der Ehemann oder das Kind wirklich Probleme, weil sie nicht wirklich erklären können, warum sie von den Dingen, die sie sich angesehen haben, erregt wurden. Aber wir Menschen, und Gehirnstudien haben das ergeben, wir hören auf zu denken, wenn unser Gehirn erregt ist. Unser Gehirn wird weniger aktiv und wir treffen unsere Entscheidungen aus dem Impuls heraus. Wenn man sich also Websites anschaut, schaut man sich Dinge an, die man sich in einem nicht erregten Zustand nie anschauen würde, weil sie einen abstoßen. Aber wenn man erregt ist, scheint das die beste Wahl zu sein, die man treffen kann. 25% haben kein Interesse an Sex mit einem Partner. Sie haben lieber Sex mit sich selbst, was wirklich traurig ist, wenn man darüber nachdenkt. Wenn man mit jungen Menschen spricht, sagen sie oft, ich benutze Pornos nur, bis ich verheiratet bin und dann brauche ich sie nicht mehr. Wenn sie dann die Chance haben, verheiratet zu sein, stellt sich heraus, dass das nicht so einfach funktioniert. Was ich hier sage, ist, dass sie während der Sexualität geistig und emotional nicht anwesend sein müssen. Damit sie sexuell erregt werden, müssen sie in ihrem limbischen System bleiben. Das limbische System ist für Gefühle und Erinnerungen zuständig. Sie schalten den Frontallappen aus, indem es darum geht, präsent und verbunden zu sein. Das finde ich sehr traurig. Meine Frau merkt sofort, wenn sie mich auf der Arbeit anruft, ob ich am Computer bin oder nicht. Sie merkt es einfach. Wenn ich also mit ihr telefoniere und am Computer arbeite, merkt sie einfach, dass ich nicht dabei bin. Ich weiß nicht, wie sie es macht, denn wenn ich heimlich versuche, nebenher ein wenig Computer zu arbeiten, sagt sie, Chuck, kannst du mir Aufmerksamkeit schenken? Das merkt sie schon am Telefon. Wie traurig ist der Gedanke, dass Menschen in einer festen Beziehung Sex haben, aber der Pornokonsument nicht anwesend ist? Der Pornokonsument muss sich an den Porno erinnern oder die Situation, in der er sich befindet, zu einem Porno machen, damit er ihn genießen kann. Das ist doch eine Erkenntnis, oder? Ich meine, die Ehefrauen wissen es und die Ehemänner wissen es auch, worum es geht. Es ist ein einsamer Ort, an dem etwas, das eigentlich intim sein sollte, weggenommen wird. Drittens, es trennt uns von den Menschen und macht uns zu Konsumenten der Menschen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn viele Menschen sagen, dass sie niemandem wehtun, wenn sie sich Pornos ansehen. Keiner wird krank. Es sollte völlig in Ordnung sein, Pornos zu konsumieren, denn es schadet ja niemandem. Alle werden reich und alle sind damit einverstanden und das sollte gut sein. Aber was wir sagen ist, dass es vielen Menschen schadet. Timothy Keller spricht in seinem Buch Closing the Porn Window darüber, dass Menschen, die Pornos drehen, häufig Drogen nehmen. Es gibt einen abwesenden Vater. Es gibt Missbrauch im Umfeld. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie in Gewalttaten verwickelt sind. Das bedeutet also, ein Mädchen kommt zu den Dreharbeiten für eine Pornoszene, der sie zugestimmt hat. Sie taucht auf und das Drehbuch ist ganz anders als das, dem sie zugestimmt hat. Kann sie an dem Punkt noch gefahrlos weggehen? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn man den Film sieht, denkt man, dass alles in Ordnung ist. Man merkt nicht, dass sie sich bedroht fühlt, dass sie Angst hat. Leider sind viele der Kinder, mit denen wir arbeiten, sexuell aktiv und versuchen, pornografische Dinge nachzumachen, was ihnen körperliche Schmerzen bereitet. Und sie fragen sich, was mit ihnen los ist, denn wenn sie die Leute auf dem Bildschirm sehen, sieht es so aus, als würde es Spaß machen. Aber in ihrem eigenen Leben ist es wirklich schmerzhaft. Und sie wissen nicht, dass es auch für die Menschen auf dem Bildschirm schmerzhaft ist. Der Unterschied ist, dass sie Drogen nehmen. Also lade ich euch ein, darüber nachzudenken, dass es sogar Menschenhandel gibt und diese Dinge wirklich passieren. Im zweiten Teil möchte ich euch erklären, warum das so wichtig ist. Denn wenn ich das mit Jugendlichen bespreche, ratet mal, was sie dann tun. Sie werden wütend. Sie werden wütend, weil sie erkennen, dass alles, was sie über Pornos glauben, dass jeder damit einverstanden ist, in Wirklichkeit Opfer fordert. Sie merken, dass sie belogen wurden. Sie erkennen, dass sie betrogen wurden. Und für mich ist das ein guter Ausgangspunkt. Ich lade euch ein, dabei zu bleiben und darüber nachzudenken, wie wir unseren Kindern helfen können, ein Wertesystem zu entwickeln und dass sie verstehen, dass Pornos nichts für sie sind.